Wunderbar, richtig gut, dass du heute dich auf den Weg gemacht hast hierher, um mit uns hier Gottesdienst zu feiern. Ob du nun hier direkt vor Ort hier gekommen bist oder auch online mit eingeschaltet hast, das ist richtig stark. Wir tun genau das, was wir eben schon getan haben. Wir stellen nämlich Jesus in den Mittelpunkt. Und um ihn geht es, wenn wir Gottesdienst feiern. Es geht darum, dass wir uns damit beschäftigen, was er uns geschenkt hat und was er uns zutraut und wozu er uns beauftragt und wozu er uns sendet. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt schon seit ein paar Sonntagen mit unserer Predigtreihe Segne. 5 Wege, unseren Nächsten zu segnen. Wie kann das praktisch aussehen? Wenn also da der Auftrag gegeben ist, dass wir das, was wir empfangen haben von Jesus, nicht für uns behalten, sondern mit anderen teilen, wie kann das ganz praktisch aussehen? Damit beschäftigen wir uns in dieser Reihe und heute machen wir darin Fortsetzung. Wir haben schon darüber nachgedacht oder festgestellt, dass es gut ist, mit Gebet zu starten und da in die Vollen zu gehen, uns von Gott wirklich führen zu lassen, auch im Gebet für andere und wirklich hier auf den Heiligen Geist zu hören. Wir haben letzte Woche gehört, dass es gut ist, erstmal zuzuhören und heute kommen wir zum G. Hinter diesem G steckt etwas, was uns allen vertraut ist. Ich habe diese Woche eine Statistik gelesen, die aus diesem Jahr stammt, also ganz frisch ist. Und da wurde in dieser Statistik festgehalten, dass Menschen in den USA durchschnittlich 74 Minuten am Tag mit Essen und Trinken verbringen. 74 Minuten. Und da sind andere Länder noch genannt worden. Zum Beispiel in Polen sind es 94 Minuten am Tag. Oder in Italien 114 Minuten am Tag mit Essen und Trinken. Noch besser ist es in Frankreich, nämlich 135 Minuten. Jetzt kannst du mal schätzen, was denkst du, wie das in Deutschland aussieht von der Statistik her. Hat einer eine Idee? Ihr könnt einfach mal laut reinrufen, wenn ihr wollt. 125 wird geboten. Ich löse mal ein. Also laut der Statistik sind es in Deutschland 105 Minuten, die also täglich ein Mensch im Durchschnitt mit Essen und Trinken verbringt. Essen ist also nicht nur etwas, ich sag mal, Lebensnotwendiges. Wir müssen ja irgendwie Nahrung zu uns nehmen, sonst geht es uns schlecht. Sondern es hat auch etwas mit Genuss zu tun. Und obwohl wir hier in Deutschland natürlich im Breitengraden leben, wo wir verwöhnt sind und wo wir Überfluss haben, wo wir keinen Hunger leiden müssen, übersehen wir doch oftmals die Bedeutung von Essen. Und vor allem, wenn es darum geht, mit jemand zu essen. Also damit was zu verbinden und anderen zu begegnen. Deswegen geht es bei dem G heute um gutes Essen. Gutes Essen. Vielleicht ist das schon deine Predigt jetzt, und dass du schon empfängst. Halleluja. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann können wir feststellen, dass ein Großteil des Dienstes von Jesus durch Unterhaltung am Tisch geschah. Dass er ganz viel Zeit dafür verwendet hat, mit Leuten im Gespräch zu sein, mit ihnen zu reden, mit ihnen zu essen, mit ihnen Zeit zu verbringen. Allein im Lukas-Evangelium finden wir 10 Geschichten, in denen Jesus mit unterschiedlichen Personen isst und dabei sich mit ihnen unterhält, im Gespräch ist mit ihnen und sich austauscht. Immer wieder ist das deutlich zu spüren. Deswegen ist es eigentlich überhaupt nicht überraschend, dass Jesus uns einige der eindrücklichsten Beispiele dafür liefert, was gemeinsames Essen bewirken kann. Das wird an ihm selber sichtbar. Durch die ganze Schrift hindurch sehen wir das, wie er mit anderen Menschen isst. Das ist Teil seiner Strategie, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde. Mensch, zähl doch mal die Methoden auf, die Jesus verwandt hat, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, um mit anderen Menschen unterwegs zu sein, um in ihrem Leben etwas zu bewirken, um sie zu segnen. Dann würden wir vielleicht gar nicht als allererstes irgendwie das Essen im Kopf haben. Wir würden vielleicht sagen, er lehrte. Er heilte die Menschen, er vollbrachte viele Wunder, er betete, das ganz viel, und er ging über dem Wasser, und natürlich starb er am Kreuz. Und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden. Ja, dadurch hat er was bewirkt und dadurch hat er etwas in Bewegung gesetzt. Doch ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass Jesus die Welt segnet und die Welt auch rettet, indem er, wie war das noch, mit anderen aß. Mit anderen zum Essen zusammensaß. Auch das gehört dazu. Ich weiß, das mag irgendwie ein bisschen verrückt klingen und du denkst, Mensch, was ist denn heute los? Hat der Pastor Hunger? Hat denn keiner was zu essen gegeben, dass der jetzt sowas abzieht? Nein, Essen spielt eine wichtige Rolle bei Jesus in der Erfüllung seines Auftrages. Nämlich andere Menschen zu lieben und die Liebe Gottes zu demonstrieren, ihnen etwas nahe zu bringen. Und deswegen dreht sich bei ihm vieles ums Essen in seinem Dienst. Ich meine, wir brauchen nur reinschauen, dann stellen wir fest, ja, dass er sein erstes Wunder, das er vollbrachte, auf einer Hochzeitsfeier tat. Ja, da war es so, dass er also Wasser in Wein verwandelte. Da ging es um ganz banale Dinge, um das Trinken. Das war sein erstes Wunder, damit setzt Jesus schon ein Statement. Und eines der bekanntesten Wunder, will ich mal sagen, ist die Speisung der 5000. Auch da geht es wieder ums Essen. Auch da geht es wieder darum, dass Jesus ja die hungrigen Mäuler stopft. Und dabei noch ein Wunder tut und ein Haufen Essen übrig bleibt. Wie schön ist das denn? Ja. Und selbst in der Nacht, in dieser letzten Nacht, als er mit seinen engsten Freunden zusammen war, nahm er ein gemeinsames Mahl mit ihnen ein. Ich meine, wir haben uns eben daran erinnert, als wir gemeinsam das Abendmahl gefeiert haben. Auch hier ist es wieder ein Essen, wo sie zusammen waren. Und ich will nur mal zur Information sagen, das Abendmahl damals ist nicht so dürftig ausgefallen wie unser Abendmahl heute. Mit einem kleinen Stückchen Brot und einem Schluck aus einem kleinen Becher. Ja, damals war das Abendmahl ein richtiges Essen. Ja, mit viel, ja, Zeug auf dem Tisch. Und auch in der ersten Gemeinde war das Abendmahl noch anders geprägt. Ihr braucht nur mal im 1. Korintherbrief lesen, wo es zwar um Spannung geht im Abendmahl, aber wo auch deutlich wird, die haben alle miteinander richtig ordentlich gegessen. Und nicht nur einen kleinen Bissen in den Mund getan. Aber gut, das hat sich halt so herausgebildet. Und dann sehen wir, dass nachdem Jesus auferstanden ist, was tut er wieder? Er ist schon wieder am Essen mit seinen Jüngern. Er wartet auf sie am Ufer, ja, und brät da den Fisch und frühstückt mit ihnen. Das ist das, ja, was hier zum Ausdruck kommt. Und man möchte fast meinen, in einer Zeit wie heute, ja, wo wir eher so, ja, Fast Food verschlingen und das Essen alles ganz schnell und zackig gehen muss, ja, dann holt man sich was beim Drive-In-Schalter, ja, und fährt da dran vorbei, ja, und dann sitzen Leute im Auto, ja, und futtern da ihr Zeug, ja, was sie dann also schnell gekauft haben, und das spiegelt nicht unbedingt das wieder, ja, wie die Wertigkeit in der Kultur, in der Jesus lebte, beim Essen war. Ja, das hat sich ganz anders dargestellt, wie man da gegessen hat. Ein besonderes, beeindruckendes Beispiel von dieser Art des Essens und der Gastfreundschaft finden wir in 1. Mose 18. Ich will uns das mal vorlesen. Ich finde das so spannend, was hier steht. Da heißt es hier, und es ist eine Szene, wo Abraham also Besuch von Gott bekommt. Ja, und dann steht hier Folgendes. Abraham lief ins Zelt zurück und rief zu Sarah, schnell, nimm 15 Kilo von dem besten Mehl, das wir haben, rühr einen Teig an und back Fladenbrot. Er lief wieder weiter zu den Rinderhärten, wählte ein zartes und gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Dem fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Was für eine schöne Szene. Ja, würde ich gerne nachstellen. Ja, das ist doch stark. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit es braucht, um aus 15 Kilo Mehl Fladenbrot anzufertigen. Ich weiß nur eins, wenn man ein Kalb aussucht aus der Herde und dieses Kalb dann so fertig macht, dass es auf dem Tisch ist, ich glaube, das dauert länger als eine Stunde. Ja, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, ja, zumindest dauert das eine ganze Weile. Also das war kein Fast Food. Ja, das ging nicht eben mal, ja, so rucki zucki und haben die gegessen und flitz waren sie alle wieder weg. Nein, das war viel Zeit, intensive Gemeinschaft, ja, die hier zum Ausdruck kommt. Essen war ein Ausdruck von Freundschaft. Man demonstrierte damit, ja, dass man die andere Person, mit der man zusammen ist, dass man diese Person schätzt, dass man sie ehrt, dass man sie würdigt. Ja, das, ja, kommt hier zum Ausdruck. Das ist die Kultur, in der wir, ja, in der Jesus da zu Hause war und die hier natürlich mitschwingt. Wenn man mit jemand zusammen aß, dann drückte das auch aus, ja, dass man ihm Wertschätzung entgegenbringt, dass man ihn mag, dass er, ja, zu einem gehört, ja, dass man ihn als seinesgleichen betrachtet. All das schwingt hier mit, nur in diesem gemeinsamen Essen. Und aus dem Grund war es auch so, dass die religiösen Führer der damaligen Zeit so sauer waren und so ärgerlich und wütend waren, ja, dass Jesus nun ausgerechnet, ja, mit Leuten zusammen ist, die überhaupt nicht in ihren Augen angesehen waren. Dass er mit ihnen isst und zu Tisch sitzt und sich damit mit ihnen identifiziert. Schrecklich! Das war die schlimmste Vorstellung, die es für die religiösen Führer damals so gab. Und dann lesen wir ein Beispiel davon. Da heißt es hier Matthäus 9, ab Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folg mir nach. Und dann stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Und viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Und Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Hier gibt Jesus ein ganz klares Statement ab. Er macht sehr deutlich, ja, um wen es ihnen denn eigentlich geht. Und dass er dazu diese Strategie wählt, ihnen zu begegnen. Dass er nicht von oben herabkommt und ihnen mal so richtig die Meinung geigt, sondern dass er ihnen dient. Dass er sich auf eine Stufe mit ihm stellt. Wie haben wir es vorhin gelesen in dem Text beim Abendmahl? Er stellte sich auf eine Stufe mit uns. Er wurde Mensch. Genau das wird hier deutlich. Genau das wird hier klargestellt. Und Matthäus, aber auch die anderen Evangelisten wie Markus, Lukas und Johannes, für die war es wichtig, das deutlich zu machen, dass Jesus diese Haltung der religiösen Führer, dass er ihnen etwas entgegenstellt. Bei einer anderen Gelegenheit, Lukas 7, Vers 34 lesen wir, das sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer, dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Natürlich war Jesus kein Schlemmer und kein Säufer. Aber er aß regelmäßig mit den Leuten, die für diese religiösen Führer nicht angesehen waren. Die nicht in ihr Weltbild so reinpassten. Und deswegen, ja, kanzeln sie hier Jesus in dieser Weise ab. Jesus war das gemeinsame Essen wichtig, um seinen Auftrag zu erfüllen. Er segnete und liebte Menschen, indem er mit ihnen aß. Das war sein Weg, das war seine Strategie. Und an diesem Tisch, in diesem Obersaal, wo Jesus dann mit seinen Freunden zusammensaß, gebrauchte Jesus, bei dem, was wir heute Abend mal nennen, gebrauchte Jesus Brot. Um seinen Nachfolgern mitzuteilen, dass sein Leib geschlagen und durchbohrt und geschunden wird und am Kreuz hängen würde. Und in gleicher Weise nutzte er den Wein und nahm diesen Wein und er sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Es war also wieder ein Tisch. Es war wieder ein Tisch, wie bei Jesus so oft. Wo er diese Worte sprach, die für uns alle, die wir Christus nachfolgen, ja, und aus, ja, dem Leben, was er uns schenkt, die uns so viel bedeuten. Ja, dass er tatsächlich der ist, der uns Leben gibt. Der Autor und Bibellehrer N.T. Wright, der hat einmal geschrieben, als Jesus seinen Jüngern erklären wollte, worum es bei seinem bevorstehenden Tod ging, gab er ihnen keine theoretische Abhandlung, er gab ihnen eine Mahlzeit. Ich finde das so schön ausgedrückt. Ja, richtig schön auf den Punkt gebracht, ja, wie das hier deutlich wird. Er gab ihnen eine Mahlzeit. Durch sein Opfer lädt Jesus uns alle zu einem Mahl an seinen Tisch der Gnade, an seinen Tisch der Vergebung, an seinen Tisch des Segens ein. Und das bedeutet auch bedeutet für uns, dass auch wir unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, ja unseren Nächsten dazu einladen dürfen, mit uns Mahlzeiten der Gnade einzunehmen. Mahlzeiten des Segens, wo ihnen etwas, ja, von der Fülle, die wir als Christen empfangen haben, entgegenkommt. Der niederländische Priester und Psychologe Henry Nguyen, der schreibt von der Kraft des gemeinsamen Essens. Ich will uns das mal vorlesen, was er sagt. Wenn wir Freunde zum Essen einladen, so schreibt er, tun wir damit viel mehr, als ihnen Speise für ihren Leib zu bieten. Wir bieten ihnen Freundschaft, Gemeinschaft, gute Unterhaltung, Vertrautheit und Nähe. Wenn wir sagen, bedien dich, nimm noch etwas, sei nicht zaghaft, schenk dir noch ein Glas ein, dann stellen wir unseren Gästen nicht nur Essen und Getränke zur Verfügung, wir stellen uns ihnen selbst zur Verfügung. Eine geistliche Verbindung entsteht und wir speisen einander. Er macht hier also deutlich, wie hier eine Verbindung entsteht durch das gemeinsame Essen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, was hier gesagt wird. Aber an dieser Stelle muss ich auch eine Warnung aussprechen. Nämlich die Warnung, dass wenn du beginnst, das zu tun, was wir miteinander in dieser Predigtreihe auch bewegen, wenn du also sagst, hey, ich starte mit Gebet, ich bete für Menschen und ich will für Menschen da sein und ich will mich von Gott führen lassen, vom Heiligen Geist, ja, und du dann sagst, okay, ich will mich entscheiden, erstmal zuzuhören, und wenn du dann überlegst und sagst, hey, wen lade ich denn zum Essen ein, ja, mit wem esse ich denn gemeinsam, dann könnte es sein, dass so manche Ausrede in dir hochkommt. Warum denn das nicht so richtig funktioniert? Ja, warum das denn eigentlich nicht geht? Eine so eine Ausrede könnte lauten, ich bin kein guter Koch. Das ist eine interessante Ausrede. Zu diesem Zweck habe ich uns hier was vorbereitet. Ich habe nämlich selber bei mir festgestellt, ich bin kein guter Koch. Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, den du fragen kannst, wenn es neues Rezept gibt, ja, was man dann so machen könnte. Und das können andere viel besser. Aber ich habe dann überlegt, ja, was mache ich denn gerne? Was gefällt mir denn? Was ist denn schön? Ja, was schmeckt mir auch? Und da ist mir aufgefallen, ich mache gerne Waffeln. Ja, Waffeln, das gefällt mir. Und deswegen habe ich heute mir hier mal das Waffeleisen mitgebracht. Ja, und habe hier einen Teig extra angefertigt heute früh. Ja, und dieser Teig ist ziemlich einfach zu machen. Da braucht man gar nicht viel. Ja, da braucht man etwas Mehl. Ich habe hier schönes Dinkelmehl drin. Ja, ist ein bisschen gesund irgendwie. Ja, und dann braucht man Zucker, Vanillezucker und ja, dann was braucht man noch? Eier werden noch gebraucht. Ja, und ich mag diesen einfache Anfertigung dieses Teiches, weil man diesen Teig dann noch individuell verschönern kann. Ja, wenn man also nicht Teig heißt das, ne? Nicht Teich. Also Teig, ja, also das Backzeug, was da drin ist. Und ich liebe das, weil man das noch individuell gestalten kann. Man kann zum Beispiel Kakao mit reinmachen, dann schmecken die Waffeln nach Kakao. Ja, dann kann man noch ordentlich mit Säfte reinmachen. Ich habe hier zum Beispiel schön mit Saft reingemacht, das ist ein bisschen fruchtig vom Geschmack her. Ja, man kann da auch ein bisschen andere Stückchen und so weiter. Man kann also da ziemlich kreativ werden, ja, um hier dann etwas zu zaubern, ja, wo man sagt, Mensch, ja, da kann ich jemand mit was Gutes tun. Und ich habe gedacht, Mensch, das kann ich auch. Auch wenn ich jetzt kein Gourmet-Koch bin. Ja, auch wenn ich jetzt kein, ja, 8-Gänge-Menü zaubern muss oder kann, ja, aber bin ich in der Lage, einfach nur Waffeln zu machen. Und das soll dich animieren, ein Stück, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin auch kein Koch, ja, ich weiß auch nicht, wie das genau gehen soll. Vielleicht gibt es was ganz Einfaches. Ja, vielleicht kannst du auch Waffeln machen. Ich könnte dir auch mein Rezept geben. Ja, ist gar nicht so schwer. Kommst du auf mich zu nachher, nach dem Gottesdienst, oder ihr online könnt eine E-Mail schreiben an die Gemeinde, kriegt da gerne das Rezept. Ja, und dann geht das los. Ich muss noch ein bisschen warten, bis mein Ding heiß ist hier, und dann kann ich gleich loslegen. Ja, aber du brauchst kein 8-Gänge-Menü anfertigen, um jemand einzuladen, um jemand was Gutes zu tun, ja, um für jemand da zu sein. Du kannst sogar jemand auch irgendwo hin einladen. Du kannst sagen, ich lade dich ein zum Italiener, ja, oder irgendwo anders hin, wo du gerne hingehst und sagst, da bin ich mit dir und dann haben wir Zeit miteinander und dann sprechen wir miteinander. So, Achtung, jetzt geht es los. Das ist für mich auch das erste Mal, dass ich in der Predigt so interaktiv backe. Ja, also das ist, also deswegen, ich muss mich hoch konzentrieren hier. Ja. So, ein Löffel, noch ein zweiter Löffel. Okay. Richtig einstellen. So, okay. Ja, also das könnte so eine Ausrede sein. Ja, ich habe sie jetzt schon entkräftigt, ja, mit meiner Aktion hier. Ja, und mach damit deutlich, ja, so funktioniert, so ist, diese Ausrede ist nicht wirklich eine Ausrede, sondern du hast viele Möglichkeiten, ja, kreativ zu werden, einfach Leute einzuladen. Andere Leute sagen vielleicht eine zweite Ausrede, ja, die sein könnte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, worüber soll ich denn mit der Person, die ich denn einlade, worüber soll ich denn mit ihr reden? Ach, das dampft schon schön hier. Worüber soll ich denn reden? Das Schlimmste ist ja, wenn man sich einen Gast einlädt und dann sitzt man am Tisch und schweigt sich an. Weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat. Das ist ja irgendwie ziemlich unangenehm. Man sitzt dann da, ja, und weiß sich nicht irgendwie zu sagen, ja, und weiß, ja, schweigt sich dann an. Ich will dich ermutigen, wenn du jemanden einlädst, dann kannst du schon mal die Gelegenheit nutzen und das umsetzen, was wir letzte Woche gehört haben, nämlich du kannst erstmal zuhören. Ja, du kannst erstmal zuhören. Ja, was beschäftigt denn den anderen? Ja, was ist bewegt den anderen denn, ja, dem du da gegenüber sitzen hast? Ja, anstatt dir Sorgen zu machen, was du denn genau sagen sollst, ja, denk doch einfach mal darüber nach, welche Fragen könntest du stellen an die Person, die du eingeladen hast? Ja, wie könnte das also, ja, dann praktisch aussehen? Unterhaltung könntest du zum Beispiel solche Fragen stellen. Ja, wo bist du denn eigentlich aufgewachsen? Erzähl mir doch mal, wo du herkommst. Ja, dann kann die Person erzählen, wo sie denn herkommt, ja, wo sie aufgewachsen ist. Oder was machst du denn eigentlich beruflich? Oder was machst du denn gerne so in deiner Freizeit? Zum Beispiel Waffeln. Ja, es duftet schon schön. Ja, also es gibt solche, eine ganze Menge Fragen, die dann gestellt werden können. Oder was ist dein Traum für die Zukunft? Das geht schon ein bisschen tiefer. Ja, aber das sind so ganz praktische Dinge, ja, wo es möglich ist, hier einfach auf den anderen zuzugehen. Ja, deswegen zerbrech dir nicht den Kopf, was sind jetzt die perfekten Worte, ja, die du hier, ja, sprechen musst und die du finden musst. Konzentrier dich lieber darauf, präsent zu sein, für den anderen wirklich da zu sein, dich auf ihn zu konzentrieren und wirklich zuzuhören, ja, Fragen zu stellen, das erstmal wahrzunehmen, was beschäftigt denn die Person eigentlich? Und denk immer daran, du hast ja schließlich für die Person schon gebetet. Und Gott hat dich mit ihr zusammengeführt. Und jetzt zuzuhören und jetzt wahrzunehmen, ja, was denn wirklich, ja, wichtig ist. Das ist schon ein richtig guter Weg. Jetzt muss ich mal gucken, ob meine Waffe schon fertig ist. Oh, jetzt habe ich zu lange gewartet. Ja, möchte jemand eine schwarze Waffe? Ja, wie gesagt, ich habe noch keine Übung beim Predigen, zu Waffel zu backen. Ich versuch's nochmal. Vielleicht wird's gleich noch. Da muss noch ein bisschen mehr rein. Okay. Also, eine dritte Ausrede könnte auch sein, ich habe ja keine Zeit. Wo soll ich das denn noch unterbringen? Und tatsächlich ist es so, dass viele von uns rein faktisch, ja, kaum Zeit haben. Mancher von uns ist vielleicht so, du hast nur so viel zu tun, dass du sagst, hey, ich schaffe noch nicht mal mit meiner Familie ordentlich zu essen. Ich kriege das noch nicht mal auf die Reihe, ja, dass ich für meine Familie da bin und mit ihnen gemeinsam esse, geschweige denn, dass ich noch mit jemand anderen essen könnte. Wie soll ich das denn eigentlich machen? Wie soll das denn eigentlich gehen? Ja, das ist sicherlich ein berechtigter Einwand, ja, und das wird auch zutreffen. Aber ich will dich mal herausfordern, um das mal von der anderen Seite anzuschauen. Ja, wenn wir daran denken, okay, wir nehmen uns, jeder von uns, mindestens zweimal am Tag Zeit zum Essen. Manche sogar dreimal. Ja, das gehört einfach mit zum Ablauf des Tages mit dazu. Ja, und das heißt also, dass wir in der Woche 21 Mahlzeiten haben. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, ja, hier Menschen hinzuzunehmen und mit ihnen gemeinsam zu essen. Ja, und wenn du nur mal anfängst, sagst, okay, ich nehme mal eine Mahlzeit, vielleicht zwei in der Woche, wo ich jemanden mit einlade. Ja, und wo jemand mit dabei ist. Ja, dann hast du schon die Möglichkeit, ja, das umzusetzen, ja, und dann zu sagen, okay, dann nutze ich diese Zeit, die ich habe, diese dreiviertel Stunde, ja, die ich dann Mittag esse und lade jemand dazu ein und habe mit ihm Begegnung. Oh ja, die ist gut geworden. Danke. So, jetzt mache ich erstmal Pause. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich mache die gleich auf, dann kann einer, wer mutig ist, darf dann nach vorne kommen und darf sich ein Stück nehmen. Ja. Also es sind natürlich ja manche Dinge, die als Ausrede da sein können. Aber ich glaube, dass es Gottes Wunsch ist, eine Welt zu sehen, in der Menschen zusammensitzen. Das ist sein Wunsch, das hat er uns vorgemacht, das beschreiben die Evangelien so, ja, wo Menschen essen, wo Menschen reden, wo Menschen einander zuhören, wo Menschen Beziehungen miteinander bauen. Ich meine, deswegen aß Jesus mit Menschen. Deswegen war ihm das so wichtig. Deswegen gibt er uns dafür ein Vorbild, um an ihrem Leben teilzuhaben. Und sie wurden gesegnet durch gutes Essen. Ja, das ist das, was hier sichtbar wird. Ja, und deswegen dürfen wir uns da mitnehmen lassen und dürfen es genauso in dieser Weise tun, ja, und dürfen wissen, wir dürfen andere segnen. Und das Schöne ist, wir sind noch nicht mal alleine dabei. Deswegen, wir legen ja so viel Wert hier auch in der Elim auf Kleingruppen. Wir legen so viel Wert, dass du mit anderen unterwegs bist. Ja, und deswegen laden wir auch immer dazu ein. Und wie schön wäre das denn, wenn du vielleicht mit anderen, mit deiner Kleingruppe, mit deinem Team, in dem du bist, gemeinsam, dass ihr gemeinsam den Auftrag von Jesus mal wahrnimmt. Warum nicht einfach mal als Kleingruppe Freunde und Nachbarn einladen und Waffeln backen? Ja? Ja, mit ihnen Zeit verbringen und ja, sie zu beköstigen und ein Grillfest zu machen oder sie zum Abendessen einzuladen oder wie auch immer. Das ist gar nicht so schwer. Auf diese Weise, ja, jedes Mal, ja, wenn sowas geschieht, wenn wir bewusst jemand zum Essen einladen, in dem Bewusstsein, ich bin jetzt hier als ein Mensch, der von Jesus etwas empfangen hat, ja, besteht die Chance, dass wir andere in die Berührung hineinführen mit Gott. Dass sie mit Gott in Berührung kommen, dass sie etwas spüren von seiner Liebe, von seiner Freundlichkeit, eben durch uns. Ich habe gelesen, dass der Mensch im Durchschnitt 10.000 Geschmacksknospen hat. Man könnte sich fragen, warum ist es eigentlich so? Ich meine, zwei würden doch ausreichen. Ja, süß und sauer und das war's dann. Gott hätte uns ja auch so erschaffen können, dass wir keinen wiederkehrenden Appetit haben. Oder dass wir ja einfach nur alles Mögliche essen und keinen großen Geschmack, keinen Genusssinn haben, ja, und einfach uns irgendein Zeug reinballern, ob das nun schmeckt oder nicht, ist ganz egal. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat sich dafür entschieden, uns einen Haufen Geschmacksknospen zu schenken, ja, damit wir etwas schmecken, ja, etwas genießen können, etwas wahrnehmen können, ja, und dass in diesem gemeinsamen Essen mit anderen ein Raum eröffnet wird, wo Menschen gesegnet werden, ja, und wo Menschen, ja, etwas erleben, ja, von der Gnade Gottes, die uns geschenkt ist. Jesus macht uns das vor. Ich finde diese Geschichte so schön in Lukas 19, Vers 9 heißt es dann, also Lukas 19 wird die Geschichte erzählt von Zachäus. Und Jesus sagt zu mir, ich muss zu dir zum Essen kommen. Und dann heißt es hier im Vers 9, da wird uns beschrieben, was dann passiert ist. Da sagt Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Wow. Was hat Jesus gemacht? Er hat mit Zachäus gegessen. Und dieses Essen hat sein Leben verändert und hat etwas bewegt. Über 1000 Geschmacksknospen sind ein Gnadengeschenk Gottes, das Gott dir macht, das er in dein Leben hineingibt. Und das macht den Esstisch zu einem hervorragenden Ort, den Segen Gottes zu erleben. Und vielleicht wäre es dran, dass wir Menschen einfach mal zum Abendessen einladen. Vielleicht bevor wir sie sogar zu Jesus einladen, bevor wir sie vielleicht sogar zum Gottesdienst einladen, erst mal den ersten Schritt machen, zum Abendessen einladen. und dann sie mit aller Liebe zu beköstigen. Gutes Essen, das war Jesu Strategie, um Menschen zu erreichen. Das darf auch unser sein. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ein Vorbild gibst und dass dieses Vorbild so großartig ist, dass du uns zeigst, wie du Menschen begegnet bist, nämlich einfach beim Essen und dass du Zeit für Menschen hattest. Und Herr, wir wollen von dir lernen. Wir wollen lernen, was das für uns bedeutet. Wir wollen lernen, Herr, dass es gar nicht so schwer ist, Menschen zu segnen. Und danke dafür, dass du uns ein Beispiel dafür gibst, in dieser praktischen Art und Weise. Herr, hilf uns, dass wir nicht nur einfach futtern, sondern dass wir mit anderen gemeinsam essen und diese Essenszeiten als Segenszeiten erleben. Möchte ich bitten, dass Menschen, für die wir beten, dass du uns Gelegenheiten gibst, sie zum Essen einzuladen, ihnen was Gutes zu tun. Hilf uns dabei, Zeugen zu sein und den Auftrag zu leben, den du uns gegeben hast. Ich will dich einfach einladen, dass du dir einen Moment Zeit nimmst zum Gebet und einfach vielleicht betest da und sagst, Herr, zeig mir Menschen, für die ich mir besonders Zeit nehmen soll, die ich einladen soll, für die vielleicht ein Essen dran ist, ein Kaffee dran ist, ein Kuchen dran ist, eine Waffel. Wo du sagst, Herr, ich will auf diese Menschen zugehen, will sie einladen, will Zeit dafür schaffen. Nimm dir einen kurzen Moment, bete dafür, ja, und leg das einfach Jesus hin und bitte ihn, ja, dass du Mut hast, diesen Schritt auch wirklich zu gehen. Und ich will natürlich auch heute nicht vergessen, dass wenn Menschen da sind, die sagen, Mensch, Begegnung mit Jesus habe ich noch nie erlebt. Vielleicht hast du schon Leute kennengelernt hier in der Elim, vielleicht auch woanders Christen kennengelernt. Und du bist beeindruckt von dem, was in ihrem Leben sichtbar ist. Und du merkst eigentlich, ey, eigentlich ist der Schritt für mich dran, genauso in Berührung mit Jesus zu kommen. Vielleicht ist der Moment dran, zu sagen, Jesus, ich will mein Leben dir anvertrauen. Dann will ich dich gerne einladen, dass du ein kurzes Gebet sprechen kannst, wenn du möchtest. Ob du nun hier bist, ob du online zuschaust. Und du kannst einfach beten und sagen, Jesus, ich spüre, dass ich dich brauche. Und ich habe verstanden, dass du mir meine Schuld vergeben möchtest und dass du mein Leben neu machen möchtest. Heute will ich dir mein Leben anvertrauen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du ab jetzt der Herr meines Lebens bist. Danke, dass ich von dir neues Leben empfangen darf. Amen. Ich will dir gratulieren, wenn du dieses Gebet gesprochen hast. Ja, wenn dieser Schritt für dich dran war, dann will ich dich einladen, hey, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu. Schreib uns eine E-Mail unter gebet@elim-leipzig.de. Lass uns daran Anteil haben. Wir sind gemeinsam unterwegs auf den Weg zu Jesus und mit Jesus. Und in dieser Art und Weise wollen wir Menschen segnen und ihnen etwas Gutes tun. Ich lade uns ein, dass wir jetzt nochmal mit dem Lied einfach den Fokus auf Jesus setzen, ihn ehren und ihn anbeten.